1. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir würden, wenn wir eine Gemeinde vor Augen haben, wenn Sie so an unsere Gemeinde denken, zuerst eigentlich würden wir sicher von den Missständen reden. Jede Gemeinde hat Missstände. Es ist die Frage, ob wir es gleich sehen. Jede Gemeinde hat Missstände, weil es Menschen sind und Menschen haben ihre Fehler. So wie sie alle ihre Fehler tragen. Es ist erstaunlich, wie Paulus immer dankt. Jetzt für was dankt er? Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Das wird der erste Schwerpunkt heute Abend sein, dass wir über diesen Vers reden. Denn, liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt. Das heißt, die Gegend um Jerusalem, Judäa. Und wir sind hier in Griechenland. Paulus sagt, das ist in Europa, wie im Nahen Osten, wie es in Judäa war, den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind. Denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind. Da geht es jetzt also um den Widerspruch gegen die Evangeliumsverkündigung. Das ist ein zweiter Punkt heute Abend. Und um das Maß ihrer Sünden alle Wege voll zu machen, wehren sie uns, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Dritter Punkt heute Abend, von der Verhinderung der Mission. Vers 17, wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht nicht im Herzen, haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz, seid nicht auch ihres vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt, ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Und jetzt meine ich, gehört das noch mit dazu, die Sendung des Timotheus, auch wenn wir jetzt einen größeren Abschnitt haben, wir wollen mal sehen, wie weit wir heute Abend kommen. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wanken würde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Jetzt geht es um die Frage, warum brauchen wir einander, welchen Dienst können wir einander tun, welche Hilfestellung geben wir? Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allzeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben, vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht zu Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Sie kennen die Schwierigkeit, wie macht man das, dass man heute eine Gemeinde so organisiert, dass die Leute auch gern kommen. Wie kann man das machen? Wie spricht man die Menschen an? Wir hatten ja jetzt schon in den vergangenen Dienstagen das Thema mal. Also, wenn ich so durch die Häuser gehe und viele Leute frage, dann sagen die, ach, für die Kirche interessiere ich mich nicht. Es liegt am Programm. Wen interessiert das auch schon? Wie müsste man reden? Für die jungen Leute müsste man vielleicht Tanzlokal aufmachen, für manche vielleicht eine Biertheke, für manche vielleicht ein Spiellokal oder ich weiß auch nicht, da würden vielleicht die Leute kommen, aber was ist der Auftrag? Eine Gemeinde, die soll die Menschen anziehen. Man kann ja Gemeindefeste machen und dann kommen alle, aber man fragt sich, was war das jetzt? War das Gemeinde oder war das bloß ganz normales Ding, wie man sonst überall in der Welt auch findet? Was ist der Auftrag der Gemeinde? Jetzt überlegen Sie mal, wenn die ersten Christen, damals die ersten Missionare, hätten gefragt, was wollen die Leute hören? Sie haben ja auch schon gehört, dass im Römerreich die Sitten damals ganz tief gesunken waren. Ein Großteil der damaligen Menschen war homosexuell geprägt oder andere waren sonst in der Fresssucht ganz tief gesunken. Es herrschte damals im öffentlichen Leben eine große Unmoral und so weiter. Wenn die Christen gefragt haben, was wollen die Leute hören? Paulus hat nie gefragt, was wollen die Leute hören. Er hat eine Botschaft gepredigt, von der er wusste, dass alle Leute die normalerweise ablehnen, von ihrem normalen Denken her. Das Bibelwort war für niemand einsichtig. Ganz abgesehen davon, es war ja allein den Juden zuerst gegeben. Jetzt bringt das in die Heidenwelt. Und er sagt, das ist ein Griechen, eine Tor, ein Blödsinn. Einen gekreuzigten Jesus zu predigen, das soll uns was bedeuten. Wenn man heute immer wieder so sagt, das spricht doch den Menschen nicht an, hat doch die früher genauso wenig angesprochen. Damals herrschte der Kaiser mit Pracht und Herrlichkeit und das war ein Protzen, so wie Sie es heute noch aus dem Ben-Hur-Film kennen. Und da war doch, die römischen Legionäre waren groß, man hat so eine Botschaft predigt. Und jetzt sagt der Paulus, ich habe doch bei euch nur das Evangelium gepredigt. Jesus Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Niemand kann es auch von ihnen verstehen, was dort passiert. Dass durch das verkündigte Evangelium Menschen zum Glauben kommen. Und nur durch das. Und alle anderen Gemeindedinge, so schön sie gemacht sind, da können wir kirchliche Modeschau machen oder kirchliche Presseseminare oder was weiß ich. Sind für die Katz, da kommt nichts raus. Einzige, was überhaupt Bedeutung hat, ist, dass das Evangelium, das Bibelwort, gepredigt wird. Denn in diesem Bibelwort wirkt Gott an Menschen. Darum hat sich eine Gemeinde gebildet. Wir hatten schon im ersten Kapitel das, dass dieses Wort in der Kraft und im Heiligen Geist gewirkt hat. Sie erinnern sich, wie wichtig mir das war, dass an das Bibelwort die Wirkung des Heiligen Geistes gebunden ist. Es ist ja ein großer Streit, der noch nicht geschlichtet ist, mit unseren katholischen Freunden, die etwa der Meinung sind, dass auch durch das Sakrament der Taufe, auch wenn Menschen nicht gläubig sind, schon ein Segen ausgeht. Ich bin nicht der Meinung. Ich bin nur der Meinung, dass durch das Wort Gottes, das gehört und geglaubt wird, Menschen wirklich verändert werden. Und darum ist es für uns nicht das Ziel, möglichst viele Leute einfach so in die Kirche aufzunehmen, sagen, Hauptsache, sie sind mal wenigstens getauft. Das ist ja auch ein Unsinn in unserer Kirche. Dass wir viele getaufte Menschen haben, aber die alle ungläubig sind. Ich glaube nicht, dass ein Segen davon ausgeht. Ich glaube, dass es die Menschen sogar immun macht für das Wort Gottes. Das ist ein Missstand, wir können ihn schlecht ändern, aber wir wollen ihn immer wieder sehen. Sondern das Entscheidende, was wir tun, ist Bibel lesen. Und wenn Sie zu mir sagen, ich bin so in der Depression und ich bin oft in Ängsten und so weiter, und Sie sagen, was kann ich denn tun, dann werde ich Ihnen nicht sagen, ich lege Ihnen die Hände auf und ich werde Ihnen nicht sagen, hören Sie viel Bach-Kantaten, obwohl das sehr schön ist, ich höre Sie auch sehr gern, sondern sagen, lesen Sie Bibel. Lesen Sie das Wort Gottes. Nun wissen Sie, dass man das Bibelwort auch missbrauchen kann als eine fromme Platte. Bla, 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 bla. Nicht? Und dann wissen Sie, wir hauen da irgendjemandem was um die Ohren, das meine ich nicht. Sondern Sie können die Erfahrung machen. Irgendwo sitzen sie da und sind erschüttert an einem Krankenbett und da wissen sie, dass jemand schweren Schmerzen und stöhnt. Und jetzt sagen sie, will ihnen zum Schluss noch sagen, der Herr Jesus lässt sie nicht los und der Herr ist mein Hirte, ob ich schon wandere das finstere Tal. Und erleben auf einmal, dass der andere sagt, vielen Dank, das war's. Was habe ich gegeben? Ich habe doch nur ein Wort zitiert. In dem Wort ist der Heilige Geist drin und die Gegenwart Jesu Christi. In nichts anderem. Nicht im Talach, nicht in der Priesterweihe. Der Meinung bin ich nämlich. Die Anglikaner meinten, es müsste auf die apostolische Sukzession zurückgehen. Die müssen alle geweiht sein, bis letztlich zum Petrus zurück. Ich sage das fast egal. Ist überhaupt nicht wichtig. Ob einer geweihter Priester ist oder ob einer Werkzeugmacher ist. Von gläubiger Mensch unter Gebet das Wort Gottes weitersagt, geschieht das, dass Gott sich an dieses Wort bindet. Und so ist durch die ganze Kirchengeschichte gegangen. Wo ein paar Leute sind, die Bibel lesen und sich gläubig da öffnen, geschieht das. Und so war es doch überall. So sind die Gemeinschaftsstunden entstanden, so ist der CVM entstanden. Das waren Leute aus dem praktischen Leben, keine sündlosen Menschen. Aber das Wort Gottes hat eine ungeheure Kraft. Und das ist jetzt so verschiedentlich im Thessalonicherbrief gesprochen, dass ich es Ihnen immer wieder sagen muss, das ist für uns heute wichtig, wo die Reform in der Kirche einsetzen muss. Bibelkreise bilden. Keine Diskussionsclubs. Bibelworte. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie selbst die Bibel auswendig bald können, Sie ahnen noch nicht, was alles da drin steckt. Es ist viel Ihnen verschlossen. Sie brauchen gar nicht grübeln. Lesen Sie das, was Sie verstehen können, haben Sie genug. Und Sie wissen, da können Sie down im Keller sein und Sie haben das Bibelwort und dann, wie heißt hier, dass ihr dieses Wort aufnahm, nicht als Menschenwort. Dass die heutige Krise unserer Kirche, dass so und so viele Theologen meinen, das ist eben ein Wort der Gemeinde von damals, das ist es nicht. Es ist auch nicht der Wort, das der Johannes oder der Lukas geschrieben hat, sondern in diesem Wort ist auf geheimnisvolle Weise der Atem Gottes spürbar. Und wer dieses Wort liest, dessen Charakter wird verändert, das macht Leib und Seele gesund. Da weichen Ängste, da kommt man aus der Schwermut. Immer wieder frage, ja, soll ich jetzt in die Bibelstunde gehen, soll ich heute Abend in Gottesdienst oder morgen am Sonntag in Gottesdienst gehen, ich fühle mich heute nicht gut. Und Sie werden auf einmal merken, da hat es Gott geschenkt. Vielleicht war es nur eine Passage in einem Liedvers. Vielleicht waren Ihre Gedanken gar nicht da. Doch irgendwo sind Sie getroffen. Es ist jedes Mal ein Geheimnis drin. Es braucht von uns nur die Bereitschaft, auch hier Gott zu begegnen. Gottes Wort, das in euch wirkt. Das hätte ich gern mit Ihnen eigentlich heute mal das durchgemacht, aber man braucht es gar nicht. Sie werden selber finden, wie das immer wieder steht. Das Wort der Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit. Was ist denn dieses Wort der Wahrheit? Jedes Bibelwort ist nicht eine Lehre, sondern ein Wort, das zum Du kommt. Plötzlich, wo Sie wissen, da spricht Gott mit mir. Per Du. Das ist ein Brief Gottes an mich. Und alles, was in der Bibel drin steht, alle Worte von den Propheten, sind nicht bloß an Israel gesprochen, sondern sind über Israel hinaus plötzlich ein Wort Gottes, mit dem er uns anspricht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erwählt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Es gilt ihnen als ein Zuspruch, an den sie sich halten können. Wenn Sie das einmal begriffen haben, merken Sie, was heute Gemeinde ist. Ich habe im zweiten Gottesdienst am Sonntag das zitiert nochmal von Jochen Klepper in seiner großen Not, wo er nicht mehr außen ein wusste, vor dem Eichmann wegen seiner Frau. Und da ging er an einen Gottesdienst und sagte, wenn es doch die Pfarrer verstehen würden, bloß Bibelworte noch rufen. Da ist drin. Und deshalb ist wichtig, wenn ich sage, prüfen Sie jede Predigt, ob sie biblisch ist. Prüfen Sie überhaupt alles, was verkündigt wird. Sagen Sie, was ist so schön, sondern ist es wirklich Bibelwort? Nicht als Menschenwort, sondern was es in Wahrheit ist, als Gotteswort, das in euch wirkt. Was macht denn dieses Gotteswort aus uns? Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen, zeige, wie es Neuen schafft, Kranke macht, genesen. Das haben wir schon neulich zitiert, wo wir in Kapitel 1 waren. Jesu, dein allmächtig Wort, fahren uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Und das ist eigentlich so komisch, wo ich heute genau weiß, da sitzen die Konfirmanden und spielen mit Gummile und schießen auf Mädchen mit so Schnäpperle darüber und so weiter. Ich weiß da auch, wie das Wort Gottes oft gelangweilt. Aber das ist ja unsere Schuld und darum bitte ich Sie in Ihren Bibelkreisen und so weiter, reden Sie nicht übers Wort, sondern ringen Sie, wie kann dieses Wort zu uns heute Abend sprechen. Und ich bitte für alle Hauskreise, die man hat, nicht übers Bibelwort zu reden. Das ist nämlich die Weise, wie man es immun macht, dass es nichts mehr verletzen kann. Sondern, dass jeder bloß erzählt und sagt, das hat es bei mir aufgerissen. Das hat es mich heute getröstet. Das hat es mir gebracht. Und wenn Sie mal so an die Bibel hingehen, ans Bibelwort, dann sagen auf einmal die Nichtchristen, da möchte ich noch mehr wissen. Wenn sie merken, wie wir aus diesem Wort schöpfen, das Interessante. Dieses Wort macht uns zu neugeborenen Menschen. Wenn man uns ansieht, sind wir keine neugeborenen Menschen. Wenn Sie in den Spiegel gucken, dann sehen Sie immer noch Ihr Gesicht, wie es war, bevor Sie gläubig wurden. Und Sie werden oft genug noch Ihre Zeichen finden an sich selber. Ich habe jetzt beobachtet, dass bei vielen auch Christen heute ganz große Unsicherheit kommt. Und ich habe sehr viel auch Gespräche in der letzten Zeit geführt. Ich wurde auch aufgesucht von Leuten, die immer wieder sagen, ja, aber ich bin doch durch Christus neu geworden. Und dann, besonders noch, wenn Sie vielleicht unter charismatischen Einflüssen stehen, erwarten Sie dann eine körperliche Veränderung. Oh, was? Ihr Körper ist noch so krank wie vor dem. Ihr Körper ist so schwach und das ist ganz natürlich. Wenn Sie alt werden, dann brauchen Sie einen Stock. Da ändert sich auch nichts, auch wenn Sie neugeboren werden. Sie sind kein Jungsmädle mehr, wenn Sie 70 sind oder 80, nicht? Wer einfach den Realismus verliert, und das sind halt ein Haufen Leute, die glauben mir das Ganze, das ist biblisch. Aber durchs Wort Gottes geschieht das, dass plötzlich in mir etwas neu wird durch den Glauben und dass ich plötzlich auch im Alter, auch in einem zerbrechenden Leib, noch einmal an dieser Schöpfungskraft Gottes teilhaben darf, da wo ich dieses Wort weitergebe. Und wir erleben das oft, wenn ich unsere Frau Figo besuche, was ist es, 96 oder was, 93, so herrlich, wie da der Glaube lebt und dass ein Mensch in der ganzen Frische auch mit dem Körper zerfällt. Und wie lebt sie da auf dem Wort Gottes? Dass dieses Wort Gottes, das einst die Welt geschaffen hat, das Wort Gottes, das Geschichte macht bei Israel, dieses Wort will in unserem Leben auch seine Spuren hinterlassen. Aber wir bleiben noch unter diesen alten Spuren dieser gefallenen Welt. Trotzdem ist dieses Wort wahr. Und dann ist natürlich möglich, dass sie andere Menschen zum Glauben führen dürfen, nicht weil sie zuerst flott jung aussehen müssen, nicht weil sie irgendwas lernen müssen, sondern weil das Wort es macht. Sie wissen doch genau, wie viel durch alte Menschen und durch ihr Zeugnis vom Wort schon zum Glauben gekommen sind, weil es Gottes Wort ist. Und darum kommt es natürlich oft vor, dass junge Leute durch alte Menschen zum Glauben kommen. Also es ist so wichtig, dass wir auf dieses Wort Gottes hinschauen. Gucken Sie den Anfang vom ersten Johannesbrief an. Was wir betastet haben vom Wort des Lebens oder Hebräer anfangen, Hebräerbrief wieder, dass dieses Wort unter uns war und dieses Wort soll verkündigt werden. Und darum ringen wir. Natürlich bemühen wir uns, dass wir es ein bisschen illustrieren, aber immer doch als ein zeugnishaftes Wort von unserem eigenen Erleben sagen, das haben wir erlebt und das haben wir entdeckt. Und noch einmal, die ganzen Wirkungen Gottes sind in sein Wort hineingepackt. Durch das Wort verändert sich's. Ich denke nicht, dass es Absitzen von Kirchenbänken selig macht, sondern das Hören des Wortes, der Glaube kommt aus der Predigt. Und ich rate auch immer wieder, wenn einer sagt, ich habe so Krise in meinem Leben und ich komme im Glauben nicht klar, geh unter das Wort, höre das Wort. Das Wort spricht, das Wort geht auf deine Nöte ein. Gott erreicht dich da, weil Gott hat sich gebunden an sein Wort. Und nicht anders, warum er sich an sein Wort gebunden hat, warum Gott sich nicht an anderes gebunden hat. Er könnte uns ja auch durch die Blüte dort begegnen oder durch die Blumen, da sehe ich nur die Schönheit. Aber Gott begegnet mir nur in diesem Wort und zwar immer so, dass er Schuld und Versäumnis aufzeigt. Immer wenn Sie Bibel lesen, wenn Sie es richtig lesen, merken Sie, was falsch war. Da sehen Sie Sünde und Vergebung, Gnade, Gericht und Gnade, Gesetz und Evangelium. Immer, das ist Gottes Art, dass er doppelt wirkt. Wir erschrecken und wir werden getröstet. Beides gehört dazu. Und immer wenn wir das Wort Gottes lesen, wollen wir beides haben. In Gesetz und Evangelium, so haben es die Väter früher gesagt. Und das ist eine Art, wie Gott sich in unserer Welt offenbart. An sein Wort gebunden, jetzt bitte behalten Sie das, dann wissen Sie auch gegen alle falschen Strömungen unserer Zeit Klarheit, dass das für uns das Entscheidende ist. Wo kommt das Wort Gottes zum Tragen? Und deshalb nochmal, schau dich bei den Bach-Kantaten, da ist das Evangelium drin. Aber es ist wichtig, dass ich das Evangelium auch hören kann, dass nicht von der Musik zugedeckt ist, dass das Wort erklingen kann und Menschen es verstehen und zum Glauben kommen. Zweiter Punkt. Jetzt geht es um die Verfolgung. Dass auch die Verfolgung gleich kam mit dem Augenblick des Gläubigwerdens. Vers 14. Warum gehört denn Verfolgung dazu? Widerspruch. Das ist ein ganz einfacher Grund. Das Evangelium ist nicht von dieser Welt. Wir haben am Sonntag gesagt, man kann alle noch so verrückten Hindu-Lehren oder was weiß ich, ostasiatische Meditation predigen, da regt sich kein Mensch auf. Wenn das Evangelium gepredigt wird, gibt es Widerspruch. Und dahinter steht der Fürst dieser Welt. Der will nicht, dass das Evangelium gepredigt wird. Und darum setzt er alle Hebel in Bewegung. Wir hatten am Sonntag dieses, das, Paulus und Silas in Haft kamen. Der Paulus erinnert hier an die Nöte, die in Thessalonich sich abgespielt haben. Da war es besonders schlimm, der Widerspruch von den Juden. Ich will hier auch ein ganz klares Wort sagen. Bei aller Liebe zu Israel, die wir haben eine ganz große Liebe zu Israel. Wir haben einen richtigen Israel-Tick. Aber eins belastet uns, dass die evangelistische Predigt von Jesus in Israel so schwer eingeschränkt ist. Und ich kann mich auch der Meinung nicht anschließen, dass wir deshalb eben schweigen sollen. Es gibt viele, die sagen, wir sollten eben dann in Israel nicht missionieren. Ich freue mich, dass unser Tobias Ehret zurzeit in Israel ist und die judenchristlichen Gemeinden immer sagen, auch die Deutschen, das sind die Judenchristen, auch die Deutschen müssen uns den Messias Jesus verkündigen. Ich habe sonst immer gesagt, wir Deutschen müssen vielleicht den Mund halten. Das sagen sie gerade deshalb, auch die Deutschen, in den vielstimmigen Chor. Wir schulden es Israel, wo der Paulus das so gesagt hat, ich wollte verbannt sein für meine Volksgenossen. Und es geht nicht, dass wir vor Israel sagen, aber da wollen wir nicht missionieren. Das gehört mit dazu und besonders die Norweger sollen es tun und die Amerikaner und die Juden sollen es selber tun und wir wollen sie regelmäßig in unsere Fürbitte einschließen, denn das kann kein normaler Zustand sein. Das ist übrigens ein ganz großer Nachteil an dem Werk Meisenbach. Ich verstehe es als ein Versöhnungswerk, das ist schön, so wie es die Aktion Sühnezeichen gibt, dass man da sagt, man gibt im Altenheim einen schönen Aufenthalt. Aber es ist mir zu wenig, wenn man sagt, wir wollen nur, dass sie wieder gut das Gesetz leben. Das geht vom Evangelium her nicht. Dass sie ihre Kippa aufhaben und so weiter und die jüdischen Gesetze wieder beten. Wir müssen doch brennen, dass sie den Messias erkennen. Und Paulus setzt sich mit dieser Not auseinander. Die hat damals schon begonnen, ich kann nicht einfach nachgeben. Und das gibt's auch bei uns, wenn Sie einmal in unsere Kirche hineinschauen, wie die Missionsverhinderung umgeht. Natürlich, da reden alle von Mission, aber es soll nicht der Name Jesus gepredigt werden. Das ist ja der Grund, warum wir hier auch immer wieder unsere Spannungen haben. Wenn Christen gläubig sind, müssen sie auf jede nur mögliche Weise der Welt von Jesus sagen. Auch wenn sie Liebesdienste tun und was auch immer. Denn nur er kann befreien, nur er kann lösen. Das schließt die Taten der Liebe nicht aus, aber es gehört mit dazu. Und deshalb ist die Verhinderung der Mission eine ganz gefährliche Sache. Übrigens müssen Sie sich auch fragen, wo sind Sie missionarisch tätig? Was tun Sie, um anderen von dem zu erzählen, was Jesus Ihnen aufgeschlossen hat? Und da bleiben Sie das Wichtigste sonst schuldig, wenn Sie das nicht benutzen und weitersagen. Also das erzählt er im Vers 14, dass das die Spannung war und die ist völlig normal. Und man fühlt sich dann immer wieder ganz ungeschickt und sagt, ja, aber ich kann das doch so schlecht zum Missionieren. Sie können es ganz schlicht was weitersagen. Wie viele Gelegenheiten kommen da mit Menschen, mit zweifelnden, mutlosen Menschen. Keine Predigt, ganz natürlich. Beim Geburtstag, im Krankenbett, in der Trauer, im Trauerbrief. Sagen, wie gut ist, dass wir als Christen eine lebendige Hoffnung haben. Was Sie sagen, geben Sie doch Zeugnis von Ihrem Glauben. Wir können doch nicht schweigen. Und dass da ein paar drüber spotten oder sonst noch was tun, so arg schön, wie ich neulich jemand beerdigt habe, eine Pfarrerswitwe. Da hat sie gesagt zu ihren Angehörigen noch, so ruhig der Pfarrer Chef, wo mich beerdigt, das ist noch so ein altmodischer Pfarrer, der noch mit den Leuten betet. Schön, ich bin gern altmodischer Pfarrer. Ich glaube, dass so viele Leute auch bei Ihnen drauf warten, dass sie sagen, ich würde nur gern mit Ihnen beten. Es ist doch schön, wenn Menschen sich treffen, wie viele Leute sind froh und wie viele sind in der Krise, denen wir helfen müssen. Und wie oft gibt es erst danach wieder ein Gespräch, denn sie sehen, dass das uns alle längst erfasst hat. Wie viele da auch keinen Mut mehr haben, ein klares Zeugnis zu geben und zu reden von dem, was wir glauben. Vielleicht haben Sie es mal erlebt beim Krankenhausaufenthalt, dass ein lieber Krankenhauspfarrer kam, wie ich in 3/4 Stunde geredet habe, aber es kam nichts. Es war eigentlich dürftig. Wir haben uns auch bloß über die Probleme der Krankenhausverwaltung heute unterhalten. Und wenn wir so wieder so lau werden in unserem Wort, und das ist darin ein Zeichen, wegen Widerspruch brauchen wir uns gar nicht wundern. In der Welt ist das verpönt. Das Infamste der Welt, dass sie das Wort Missionar nur für eine Kennzeichnung ihrer Sexgewohnheiten genommen haben. Sagt genug für die Welt, und Kinder wissen, was ich meine. Dass sie so verpönt in der Welt, dass schon alles zugemauert ist. Also Feindschaft gegen das Evangelium und gegen Mission. Nur die wissen, was Mission ist, die wirklich den Herrn Jesus lieb haben. Und dann müssen sie da durch und müssen das verstehen und müssen das ertragen. Paulus war nicht gegen die Juden. Paulus war selber Jude und liebte seine Fußgenossen. Aber er wusste, sie müssen zur Erkenntnis der Wahrheit, Römer 9-11. Sie müssen den Messias erkennen. Und deshalb sagt er, das Gericht über Israel will sie nur dorthin führen, dass sie den Messias erkennen. Und das wird am Ende der Wege Gottes stehen. Übrigens, das Gericht Gottes mit der Kirche und mit den Kirchen geht genauso weiter. Wenn sie an ihrem Auftrag versagen und sich nur mit der Welt verbrüdern. Christen können sich mit der Welt verbrüdern, weil sie der Welt von Schuld und von Gnade sagen müssen. Und dass es nur einen Weg gibt, und dann gibt es Widerspruch. Kommen Sie nicht dran vorbei. Und jetzt kommt noch das schöne Vers von Vers 17 ab. Also bei Vers 16 war das der Zorn Gottes, das Heil auch für die Juden im Auge hat. Vers 17, die große Sehnsucht des Paulus zu den Gemeindegliedern von Thessalonik. Ich wollte doch so gern zu euch kommen und es bedeutet doch mir so viel. Der Satan hat es verhindert, das ist ein hartes Wort. Ich bin nicht der Meinung, was ich auch heute höre, ich bin ein bisschen erschrocken, es wird heute arg viel von Dämonenlehren gesprochen in gewissen christlichen Gruppen. Der Meinung schließe ich mich nicht an, wir sollten nicht von Dämonen reden, sondern vom Sieg Jesu. Und wo der Glaube in Jesus ist, da haben die Dämonen nichts mehr zu tun. Es gibt nur das, dass der Teufel manchmal Dinge verhindern darf in unserem Leben. Und dass er uns manchmal blockiert, und der Paulus hat das auch so empfunden, dass seine Pläne, besonders wo es ums Zusammentreffen ging, mit seiner Gemeinde vom Satan verhindert wurden. Wir wissen nicht, was es war. Waren es Krankheiten, waren es Haftzeiten? Es war schwer für ihn, aber er sagt, Gott hat es zugelassen. Und er will die Gemeinde sehen, weil sie ihn immer wieder ermutigt. Es ist doch schön, wenn wir hören, auch im Missionstag, was geworden ist, mit dem Einsatz, wo Gemeinde gewachsen ist. Ich bin gespannt, wenn die Bruni Weiß aus Honduras erzählt, die so schüchtern und so, die muss man direkt interviewen, bis sie was erzählt, und ungeheuer viel von diesen honduranischen Frauen zum Glauben an Jesus führen dürfen. Ganze Bibeltreffs gegründet, das ist eine Rinderzüchterin, Viehzüchterin, wie sagt man, Tierproduzent, sagen die Fachleute. Aber versehen Sie, daneben her durch diesen Dienst Gemeinde bauen dürfen, und das ist so groß, und das ermutigt, ihr seid unser Ruhmeskranz, unsere Hoffnung. Wir rühmen uns doch nicht von Menschen, aber da ist etwas draus geworden aus dem, was Gott tut. Ich wollte da Ihnen noch sagen, warum wir einander brauchen. Das war das dritte Kapitel. Die Frage, ob wir es jetzt noch anfügen sollen, haben wir. Wollen wir mal sehen. Warum brauchen wir einander? Welchen Dienst tun wir füreinander? Wir wollen einander aufsuchen, da steht's, um uns im Glauben zu stärken. Bitte, Sie brauchen keinen Rabenhorstsaft mitbringen, wenn Sie einen Krankenbesuch machen. Sie wissen doch selber, wie es Ihnen auch eine Verlegenheit ist. Es wäre nicht nötig gewesen und so. Deshalb vergessen Sie es doch nochmal. Was Sie mitbringen sollen, ist eine Glaubensstärkung. Sie brauchen dann eine Blume mitbringen. Im Krankenhaus ist eh die Aufregung groß. Sie hätten nicht so viel Vasen und so weiter. Sie dürfen kommen und sagen, ich bringe nichts mit, ich wollte Ihnen nur ein Wort Gottes sagen, das ist mir heute wichtig geworden und das wollte ich Ihnen bringen. Und dann gehe ich schon wieder. Herrlich. Eine Stärkung. Eine Stärkung, eine Ermahnung, Vers 2 im dritten Kapitel. Er schickt den Timotheus, war ein junger Mitstreiter, aber er soll euch ermahnen und er soll euch stärken. Und das tun wir arg wenig miteinander. Stärkungen. Damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Jeder von ihnen steht in schweren Anfechtungen drin. Bei uns ist es so Mode, dass jeder sich geniert, den anderen teilhaben zu lassen, seine Nöte. Es ist mir immer leid, wenn wir einander nicht sagen. Wir waren noch im Schwarzwald und damals war meine Frau so krank und so. Und ich habe zuerst gezögert, soll ich das meiner Gemeinde überhaupt schreiben? Und ich war später so froh, es war so herrlich, wie die ganze Gemeinde mitgetragen hat an diesen Nöten damals. Und Gott hat sie wieder gesund gemacht. Oder wie wir es erlebt haben, auch in anderen Engpässen. Ich weiß mal, so schüchtern. Und Sie wissen vielleicht, wenn Sie nicht in unserem Bezirk wohnen, wir haben von Ihnen nicht mal eine Anschrift, nicht mal eine Telefonnummer, nicht mal einen Geburtstag und so weiter, dass Sie auch immer sagen, ich wollte anrufen, ich komme morgen ins Krankenhaus und so, denken Sie an mich. Das ist doch so wunderbar, denn wir wollen Sie stärken, wir wollen Sie erquicken und ermahnen im Glauben. Und wie wunderbar ist es, wenn man einander diesen Dienst tun darf, gerade in den Bedrängnissen, gerade in den schweren Krankenzeiten. Und da ist so viel an Erschütterung des Glaubens da. Bedrängnisse, da kommt auch nachher der Versucher, Vers 5. Ob der Versucher euch etwa versucht hätte, was will er denn? Der will sie im Glauben matt machen. Der Versucher will sie reinlegen. Und wenn sie mit dem Versucher kämpfen müssen, sind sie ganz matt, wenn sie nicht Beter zur Seite haben. Das ist doch so wichtig, wenn sie das allein durchstehen wollen, geht's nicht. Sie brauchen Leute, die dran denken. So herrlich, wenn unsere jungen Leute sagen, wir haben dann Abi und bitte, da wollen sie ihre Beter haben, weil das ist ganz klar, da soll jemand dran denken, morgens mündlich oder was, da kommt so herrlich. Oder einer sagt, denke an mich, ich habe ein schwieriges Vorstellungsgespräch oder so. Wunderbar, denn damit wir nachher doch nicht im Glauben angetastet werden, all die Dinge, die da passieren, sind so schwierig, aber auch im Dienst. Wir wollen niemand deshalb allein lassen. Wir wollen Anteil nehmen, mittragen und voneinander wissen. Und das ist auch so, wenn wir uns grüßen, wenn wir aufeinander zugehen, damit Menschen nicht wankend würden in ihren Bedrängnissen. Und dann schreibt er, wie das war, wie der Timotheus zurückkam und wie er erquickt wurde, das zu hören, wie sie stehen und wie sie wieder im Herrn stehen, in Jesus feststehen. Vers 8. Wir sind wieder lebendig geworden. Das hat uns wieder aufgerichtet. Das ist auch mir immer interessant gewesen, wie die Berichte aus gerade Krisengebieten uns ungemein ermuntern. Ich bin schon gespannt, bis man die ersten Berichte mal hört, wie es den Christen in diesem Elend ging in Ruanda. In Ruanda sind unheimlich viele Christen. Auch in diesem Flüchtlingslager, 250.000 an Tansania leben, was die dort Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und so. Oder, ach ja, Sie haben schon einen schönen Brief heute gekriegt von der Martina Riedl, die ist vor kurzem ausgesandt worden in Südsudan, mitten ins Bürgerkrieggebiet. Und jetzt schreibt sie so glückselig. Man wundert sich immer, wie diese jungen Frauen da hineingehen. Wie alt ist die Frau? Frau Birgert? Gell? Sowas? So junge Krankenschwestern in einem ganz gefährdeten Gebiet, da gibt es keine Schutzmöglichkeit, nichts, ist illegaler Aufenthalt in einem Muslimstaat über die Grenze hinweg und so weiter. Und dann sagt sie, mit über 1000 Christen Ostern gefeiert. So hat sie noch nie die Gegenwart des auferstandenen Jesus erlebt. Und das ermuntert uns, na, wie müde sind wir oft, dass wir das hören, die erleben das gerade dort. Und in der ganzen Not sagt sie gerade, weil diese Menschen nichts als den Tod vor sich haben, im Grunde gar keine Hoffnung, wie das noch im Südsudan je gelöst werden soll, die Freude des Glaubens der Berge versetzt. Und der größere ist als alle Not. Und wir wollen das noch erleben und wir wollen andere mithelfen und die wollen uns helfen. Das ist ein Austausch, das wir erfahren und so auch untereinander. Wie viele haben wir voneinander schon bekommen? Und darum ist das Wachsen, auch das tut mir immer leid, dass heute das Wachsen so stark, Gemeindewachstum und so weiter, so stark auf die Zahlen abhebt. Die Zahlen sind gar nicht wichtig. Sie werden erleben, dass oft auch Zeiten gibt, wo es vielleicht gar nicht viele Leute sind, aber wo man innerlich wächst. Und das mit den Zahlen, das kann gerade wieder eine Methode vom Versucher sein. Sondern wir wollen wachsen, damit wir in der Heiligkeit vor Gott leben, dass Gott uns durch und durch prüfen kann, dass unsere Herzen lauter vor dem Herrn sind und wir in Heiligkeit vor ihm leben und dass wir in der Liebe untereinander und zu jedermann zuwachsen. Und jetzt ist so groß, jetzt hat uns der Herr das Evangelium anvertraut und wir dürfen dieses Evangelium weitertragen und das ist so groß, wenn wir erleben, wie dieses Wort wirkt und Raum schafft. Und mir ist es so schön, wenn morgen Abend hier wieder unser Jugendbibelkreis ist, wo man nur im Gespräch 30 oder 60 junge Leute lest, man, nachdem man die dann gesund hat. Und dann redet man einfach darüber, was uns das Wort bedeutet. Und das zieht junge Menschen an. In unserer Stadt, was ist das wunderbar. Und wenn das nur so bleibt, dass sie darin stehen. Jetzt weiß ich nicht, wie es mit Ihrer Bibellese steht. Kommen Sie noch zum Bibellesen? Da lösen sich viele Fragen ihres Lebens. Und da ist der Heilige Geist, da ist Jesus gegenwärtig, da kommt er zu ihnen, da kann er ihr Leben verändern. Auch ihre Situationen, ihre Probleme.